21. Jahrhundert. Und heute am Ende der Predigt habt ihr die Gelegenheit zu antworten und zu sagen, ich will diesem Gott folgen, den wir hier predigen und verkündigen. Also für alle diejenigen, die ein bisschen Anlauf brauchen, manchmal hilft das ja ein paar Minuten vorher schon zu wissen, dass vielleicht irgendwann eine Antwort gefordert ist, dann wisst ihr das jetzt schon. Es gibt irgendwie so zwei Aspekte von Christsein, die nicht immer sozusagen in dieselbe Sekunde reinfallen. Der eine Aspekt ist, dass Gott gekommen ist, mich zu retten. Und wenn wir von retten reden, dann meinen wir das in einer umfänglichen Art und Weise, es ist unfassbar. Ja? Also Gott ist gekommen, sich um meine Seele zu kümmern, sich um mein Leben zu kümmern, sich um mein Herz zu kümmern, sich um meine Vergangenheit zu kümmern, sich um meine Zukunft zu kümmern, sich um meine Familie zu kümmern, sich um meine Identität zu kümmern. Gott ist gekommen, um mich zu retten. Gott mag mich. Und irgendwie macht er sich gerne an mir die Finger schmutzig. Und wie weit das geht und wie tief das geht, haben wir jetzt heute keine Zeit für. Aber das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Gott gekommen ist und mich auffordert, folge mir nach. Ich will dein König sein. Ich will dich regieren. Ich will dich leiten. Ich will dich mitnehmen, Schritt für Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass beides zusammen Christsein ganz gut beschreibt. Es geht um das Ergreifen der Hand des Retters und es geht darum, dass ich dieser Hand folge, wohin sie mich führt. Das ist Christsein. Und ich möchte mit euch heute ganz viel über diese zweite Ebene reden und über diese zweite Ebene wird es auch gehen, dann am Ende der Predigt. Wie sieht das aus, Christsein im 21. Jahrhundert, wie könnte das praktisch aussehen? Wie sieht das aus, wenn Christen Christus widerspiegeln sollen in dieser Welt, wenn sie etwas sichtbar werden lassen sollen in dieser Welt? Wie kann das aussehen? Und ich habe so ein paar Sachen zusammengebastelt, von denen ich denke, dass sie Bausteine so eines Christseins sein könnten. Ich glaube, eine der Geschichten, die sehr deutlich geworden sind, in dem, was hier vorne erzählt wurde, kann ich mal irgendwie ein anderes Mikrofon haben, das schaffe ich nicht. Dankeschön. Diejenigen, die mich ein bisschen länger in dieser Gemeinde kennen, die wissen, in meinem Zettel steht immer fast nichts drauf. Ne? Und wenn ich dann irgendwie was habe, wo ich mich noch nebenbei auf was anderes konzentrieren muss, dann geht das bei mir immer ganz schlecht. Also, wir haben gerade in den Berichten ja einiges gehört und vieles von dem, was wir gehört haben, ging irgendwie über dieses gelebte Miteinander. Wie man das erlebt hat, wie Leute gesagt haben, da hat es mir geholfen oder ich merke, ich bin heute irgendwo in ein Miteinander eingebunden, das mir gegenüber ist. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen in einer erschreckenden Zahl einsam sind. Manchmal sind Pärchen einsam, manchmal sind einzelne Menschen einsam, manchmal sind Familien einsam. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute so ihre Spur irgendwie alleine ziehen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit so einen etwas merkwürdigen Film geguckt, französisch, und da ist ein Mann gefragt worden, der für einen Geheimdienst angeworben werden sollte, also nicht so James Bond mäßig, eher so das, ne, Schreibmaschine und so. Der ist gefragt worden, wenn Sie eine Frage haben, mit der Sie nicht zurechtkommen und die Sie bewegen und so, ne, mit wem besprechen Sie das? Und dann hat er irgendwie sekundenlang in die Kamera geguckt und hat geantwortet, dann denke ich nach und treffe alleine eine Entscheidung. Und das ist so traurig, ne? Es ist irgendwie so traurig, wenn man irgendwie niemanden hat, mit dem man so richtig Leben teilen kann. Und ich glaube, dass das Christentum, das ganze Leben mit Christus, ein gigantischer Angriff ist auf Einsamkeit. Und dass wir gefordert sind als Gemeinde, als Christen immer wieder neu darüber nachzudenken, wie kann das aussehen? Ich möchte euch ein skurriles Beispiel aus der Zeit des Neuen Testamentes mitgeben, als das ganze Christentumsdings mal angefangen hat. Und ich nehme mal dieses skurrile Beispiel, weil es was davon aufzeigt, wie man kreative Lösungen gefunden hat. Die waren so schlecht, diese Lösungen, dass sie sich nicht durchgesetzt haben. Aber man hat drüber nachgedacht und gesagt, wie kriegen wir das irgendwie hin? Und zwar gab es eine Schwierigkeit bei den ersten Christen, eine Spannung, mit der sie irgendwie zu tun hatten. Nämlich ganz viele Christen gingen davon aus, dass Jesus eigentlich demnächst wiederkommt und dass die ganze Geschichte dann zu Ende ist. Und das, was man jetzt nicht braucht, ist jetzt noch irgendwie heiraten, Häuser bauen, Kinder kriegen, so dieser ganze Krempel. Ja, wir haben sowieso nur noch ein paar Wochen oder Monate. Na, also wie kriegen wir das jetzt irgendwie so auf die Reihe? Und in diese Situation rein schreibt Paulus ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 7, ein ganzes Kapitel so über Ehe und Ehelosigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel dafür, wie sie versucht haben, eine Lösung zu finden dafür, dass es Leute gibt, die gesellschaftlich betrachtet eigentlich hätten heiraten müssen. Es gibt ja Gesellschaften, wo man ab einem gewissen Alter unverheiratet eigentlich schon gar kein menschliches Wesen mehr ist. Ne? Und ich lese das erstmal vor und dann erkläre ich das. 1. Korinther 7, 36 bis 38. Wenn nun einer meint, er begehe ein Unrecht an seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet und wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, dann sollen die beiden ruhig heiraten. Es ist keine Sünde. Wer aber innerlich so fest ist, dass er nicht vom Verlangen bedrängt wird und sich ganz in der Gewalt hat, der soll sich nicht von dem Entschluss abbringen lassen, seine Verlobte nicht zu berühren. Wer seine Verlobte heiratet, handelt gut. Aber wer sie nicht heiratet, handelt noch besser. Das Spannende ist, hier geht es gar nicht um Verlobte, sondern wörtlich steht hier seine Jungfrau. Es gab irgendwie für jede Frau in der Gemeinde, offensichtlich hier in Korinth, einen zugeordneten Mann. Man war sich irgendwie versprochen, in diesem Sinne tatsächlich verlobt. Ja? Also es gab irgendwie einen zugeordneten Mann. Die hatten irgendwann mal gesagt, wir gehören zusammen. Aber sie wollten eigentlich das gar nicht leben. Die wollten nicht Beziehung zwischen Mann und Frau leben. Die wollten nicht heiraten, die wollten nicht Kinder kriegen. Und irgendwie hat man dann diese Lösung gefunden, eines Zusammenlebens, ohne dass man wirklich zusammenlebt. Damit konnten alle irgendwie das Gesicht wahren nach außen. Man konnte sich in einer Gesellschaft bewegen, in der man als unverheiratete Frau, muss man an dieser Stelle sagen, es extrem schwer hatte, nicht irgendwie komisch angesehen zu werden. Und wie gesagt, das Modell hat sich nicht durchgesetzt. Ja, ist irgendwie bescheuert. Und wir sitzen auch jetzt hier und sagen, was ist das denn für eine merkwürdige Idee? Ja, also ich meine, was ist denn das für eine Idee? So, ne? Aber was ich beschreiben will, ist, die Christen hatten verstanden, wir haben eine Herausforderung, miteinander zu kreieren. Und es ist eben nicht so, dass alle ihr Glück darin finden, zu heiraten und Kinder zu kriegen, am besten 8 Stück davon und dann kriegen die auch ganz viele Enkel und irgendwann sitzt man mit seinen 100 Kindern am See und sieht die Cricket spielen und so. Ne? Das ist eben für die wenigsten von uns offensichtlich die Biografie, vor der wir stehen. Ich glaube, Christian im 21. Jahrhundert wird wieder Antworten finden müssen, wird Antworten dafür finden müssen, wie gehen wir um mit den extrem vielen verschiedenen Lebensentwürfen, von denen viele ziemlich einsam sind. Ein Ansatz ist vielleicht sowas wie Mehrgenerationenhäuser, ein Ansatz ist vielleicht irgendwie sowas wie man besorgt sich gemeinsam Mietshäuser und sieht zu, dass man die Tür schon hinter sich zumachen kann. Andere vermieten ihre Zimmer unter und lassen Leute an ihren Tisch ran. Andere haben vielleicht zumindest für bestimmte Leute in ihrem Umfeld immer den Tisch virtuell mitgedeckt. Wenn da jemand kommt, dann ist er einfach dabei. Das kann so unterschiedlich aussehen, aber in irgendeiner Form wird Christsein auch an dieser Stelle gefordert sein. Ich glaube, dass wir als Christen gerufen sind, Gemeinschaft zu leben. Und die Kraft, die wir haben, ist unterschiedlich, die Kapazitäten, die wir haben, sind unterschiedlich. Aber einen Weg zu finden, Gemeinschaft zu leben, das gehört dazu. Zweiter Punkt. Christen im 21. Jahrhundert, ich habe das schon vor ein paar Wochen hier mal gesagt, wiederhole das jetzt mal ohne Bibelstelle. Ne? Kinder sind gut. Kinder sind gut. Viele Kinder sind besser. Sehr viele Kinder sind extrem gut. Und das mag im Einzelfall auch mal irgendwie gefühlt ein bisschen anders sein, aber Gott liebt Kinder. Gott liebt Menschen. Und wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Wandel, der, wenn das alles so kommt, wie das so vorhergesagt wird, ne, dann werden wir ungefähr im Jahr 2050, so ganz grob im Jahr 2050, den Höhepunkt der Bevölkerungsdichte dieser Welt erleben. Alles läuft irgendwie darauf hinaus, dass überall die Geburtenraten runtergehen. In Deutschland sind wir ja schon deutlich unter einer Geburtenrate, die auch nur annähernd die Bevölkerungsmenge hält. Ich glaube nicht, dass das das ist, was Gott im Zentrum will. Ich glaube, dass Gott tatsächlich sich freut an Menschen. Ich glaube, dass wenn Gott Menschen sieht, dann sieht er Ressourcen, dann sieht er Potenzial, dann sieht er Widerspiegelung seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit. Dann sieht er nicht hungrige Mäuler, die gestopft werden müssen. Dann sieht er nicht wandelnde Klimasünder. Ich glaube, dass Gottes Sicht auf Menschen eine andere ist. Und ich befürchte, dass wir mit dieser Sicht in unserer Gesellschaft inzwischen doch eine deutliche Minderheit darstellen. Und vielleicht wird es ja auch noch mehr unsere Herausforderung sein, dass wir in eine Gesellschaft reinrufen können, Kinder sind top. Kinder sind top. Dritter Punkt. Ich habe vor ein paar Tagen im Radio was gehört und ich musste so schmunzeln. Da war eine deutsche Studentin, oder jetzt ist sie wahrscheinlich keine Studentin mit, die davon erzählt hat, wie sie in Irland studiert hat mit dem Erasmus-Programm. Ist so eine Möglichkeit, im Ausland zu studieren, und das kann man dann irgendwie finanziell besser tragen. Und da waren dann ganz viele andere Studenten aus allen möglichen Ländern. Sie hat das aufgezählt, ich kriege es nicht mehr zusammen, aus verschiedenen anderen Ländern. Und dann hat sie das so beschrieben, wie sie also sich so alle, also wie sie gut sie sich verstanden haben und wie eng sie so beieinander waren. Und als sie dann abends ins Bett gegangen sind und alle gesagt haben, der Brexit wird nie passieren, am nächsten Morgen aufgewacht sind und das überhaupt nicht fassen konnten, dass es überhaupt sowas geben könnte, dass Leute so abstimmen können. Und ich habe da, also ich saß in meinem Auto, hörte das Radio und habe so gedacht, ja, das ist die eigentliche Blase von heute. Das Problem ist ja nicht, dass wir uns mit Leuten top verstehen, die ähnlich ticken wie wir, egal wo sie auf der Welt leben. Die Schwierigkeit und die Herausforderung, die wir haben, ist, mit Leuten zurechtzukommen, die ganz anders ticken als wir, aber in der Nachbarschaft wohnen. Die ganz anders ticken als wir, aber andere Lebensentwürfe haben. Deutlich andere Lebensentwürfe haben. Ich glaube, Gemeinde muss der Ort sein, wo wir trainieren, miteinander unterwegs zu sein. Und das auszuhalten, dass wir für viele Fragen sehr, sehr unterschiedliche Antworten formulieren. Also, ne, immer klassisch ist so die politische Frage, ne, wo man sich ja sonst wo positionieren kann. Aber ich glaube, es gibt auch viele, viele andere Fragen. Und ich hoffe, dass Gemeinde mehr und mehr, unsere Gemeinde mehr und mehr der Ort ist, wo wir das trainieren, wo wir trainieren, aufeinander zuzugehen, einander mit Würde und Respekt zu begegnen und damit in dem anderen Jesus zum Leuchten zu bringen. Wie sieht eine Ethik fürs 21. Jahrhundert aus? Und jetzt was Altes, aber das ja, gibt es auch ganz gut wieder. Im 1. Korinther 16, wird erzählt von einer Geldsammlung, die Paulus eintreibt, muss man sagen, für Christen in Jerusalem, die sich also die irgendwie ständig sehen mussten, dass sie überhaupt genug zu essen haben. Es gab eine besondere Situation in Jerusalem, nämlich viele, viele ältere Leute sind nach Jerusalem gegangen, weil es irgendwie top war, in Jerusalem zu sterben. Und viele von diesen Leuten, die nach Jerusalem gekommen sind, sind dort dann Christen geworden. Fielen damit aber aus einem bestimmten Unterstützungssystem der jüdischen Gemeinschaft raus und waren aber trotzdem eher nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen und brauchten eine Menge Unterstützung. Und das hatte sich in Jerusalem zu einem Riesenproblem für die christliche Gemeinde ausgewachsen. Und die Gemeinde in Jerusalem hat das alleine nicht hinbekommen. Und sie mussten damit umgehen, dass ihre Leute aus ihrer Gemeinde nicht wissen, ob sie morgen genug zu essen haben. Und auf diesem Hintergrund gibt es zwei ganze Kapitel, 2. Korinther 8 und 9, lese ich nicht vor. Da gibt es zwei ganze Kapitel, wo es nur um diese Frage geht, wie gehen wir um mit der Armut anderer Leute? Und ein Spitzensatz da drin ist, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also keine Bange, das Christentum ist nicht die Aufforderung, gib so viel du kannst. Sondern die Aufforderung von Christus ist, gib fröhlich. Also wir ringen darum um Fröhlichkeit und dann ist das Geben ein Nebeneffekt. In 1. Korinther 16 heißt es, ich komme jetzt zu der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ihr müsst es so halten, wie ich es auch den Gemeinden in Galatien gesagt habe. Jeden Sonntag liegt bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf, da muss es nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich die Brüder, die ihr aussucht, mit Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken, damit sie eure Spende übergeben. Habt ihr vor kurzem was zu gelesen? Fand ich ganz spannend, ist mir gar nicht so aufgefallen. So eine Reise nach Jerusalem kostet Geld. Also, und hier ist von Brüdern die Rede, also mindestens zwei. Ich vermute, dass es eher drei oder vier Leute sind. Das heißt, Paulus rechnet damit, dass die so dermaßen viel Schotter sammeln für die Hungernden, dass man damit nicht einen alleine losschicken kann. Sondern das müssen so viele sein, dass die das gemeinsam irgendwie auf die Reihe kriegen. Wir wissen aus anderer Stelle aber, dass die korinthische Gemeinde nicht groß war. Ich würde denken, wahrscheinlich weniger als 100 Leute. Das ist schon spannend. Und wir reden hier von einer Gemeinde, das wissen wir auch aus den Korintherbriefen, in der es gesellschaftlich geschichtet sehr, sehr bunt durcheinander ging. Es gab auf jeden Fall Sklaven, also Leute komplett ohne echtes monetäres Einkommen. Es gab die ganze Bandbreite dessen, was eine Hafenstadt so an Leuten bietet. Ich glaube, dass die Herausforderung, die Christen immer verspürt haben, nicht kleiner geworden ist. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, das war mir neu, hätte ich, wenn man mich gefragt hätte, anders gesagt. Ich weiß nicht mehr, seit 2010 oder seit 2012, also weiß ich nicht, welche Zahl jetzt stimmt, ist der Hunger in der Welt unterm Strich nicht zurückgegangen. Über viele, viele, viele Jahre ist die absolute Zahl an hungernden Menschen in der Welt rückwärts gegangen und ich meine seit 2012 hat das aufgehört. Wir sind heute wieder bei so viel hungernden Leuten, wie wir 2012 hatten, weil es die letzten Jahre wieder mehr geworden ist. Und ganz viele von diesen Leuten, die hungern, sind Christen. Ganz viele von diesen Leuten sind Christen, in Jerusalem. Also in Jerusalem hungern sie nicht. Ne? Jerusalem hier als Bild. Fünftens. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus mal einen Satz in einem Zusammenhang, der jetzt ein bisschen zu kompliziert wäre, den jetzt hier irgendwie komplett darzulegen. Aber es geht darum, dass wir uns von Gott Dinge anvertraut sind. Also bei vielen von uns muss man jetzt sagen, das, was uns anvertraut ist, dass wir schlicht und ergreifend in Deutschland leben. Wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial. Allein die ganze Ausbildung, die wir genossen haben, die verhältnismäßig breit unter uns verbreitete physische Gesundheit, weil wir eben vieles an Krankheitserfahrungen nicht gemacht haben in den zurückliegenden Jahrzehnten. Und in diese Situation, uns ist viel anvertraut, sagt Jesus, Kapitel 12, Vers 48, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut wird, desto mehr wird von ihm gefordert. Also wenn man so will, ist die progressive Besteuerung von Reichen ein zutiefst biblisches Konzept. Aber es geht ja nicht um Geld. Es geht um mein ganzes Leben. Wir glauben tatsächlich daran, dass Gott von Leuten, die begabt sind, mehr fordert als von Leuten, die nicht so begabt sind. Und von Leuten, die nicht so begabt sind, fordert er mehr als von Leuten, die so gut wie gar nicht begabt sind. Aber er sieht uns und sieht in uns Möglichkeiten, in dieser Welt etwas Gutes zu bewegen. Also wenn man so will, wir glauben tatsächlich daran, dass Leistung richtig ist. Aber Leistung nicht, um möglichst viel Geld irgendwo hinzukriegen, sondern als Ausdruck dessen, dass Gott uns beschenkt hat. Und dieses Beschenktsein, das darf seinen Weg finden. Dieses Beschenktsein darf seinen Ausdruck finden. Gemeinde hat als Bild von Paulus mal gemalt bekommen, dass er sagt, Gemeinde, das ist wie ein Leib. Und der eine ist eine Hand und der nächste Fuß. Und wenn die Hand nichts tut, dann kann sie nichts greifen. Und wenn das Auge sagt, oh, ich will heute nicht sehen, dann sind alle blind und irgendwie sowas. Also Paulus beschreibt das im Korintherbrief sehr anschaulich, was er damit meint. Dass er sagt, so jeder von uns hat etwas von Gott bekommen, was Gott von ihm tatsächlich fordert. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen sich immer mehr davon verabschieden, sich fordern zu lassen. Wo es eigentlich immer mehr um die Frage geht, wie geht's mir damit? Was habe ich davon? Und es gehört tatsächlich zur Nachfolge Jesu, dass die Frage, was habe ich davon, irgendwann nicht mehr die Frage ist. Weil ich habe einen Retter. Ich habe einen, der kümmert sich um mich. Und weil der sich um mich kümmert, bin ich frei zu geben. Bin ich frei, mich zu kümmern. Bin ich frei, mich Leuten zuzuwenden. In 1. Korinther 9, ich habe die Stelle gerade übersprungen, aber hier passt es hin. In 1. Korinther 9, Vers 9, da gibt es einen Bibelvers aus dem Alten Testament, der zitiert wird von Paulus viele, viele Jahre später. Und es geht da um diese das ist 2. Korinther 9, Entschuldigung. Es geht um diese Finanzgeschichte, 2. Korinther 8 und 9, was ich vorhin gesagt hatte. Und in diesem Zitat aus dem Alten Testament, da sagt die Bibel, dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Dieses Zitat ist ein Zitat über das Wirken Gottes. Also wir tun etwas und zugeschrieben wird es der Großzügigkeit Gottes. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Und tatsächlich sieht uns Gott und sagt, seid meine Hände, seid meine Füße, seid mein Herz, seid meine Umarmung. Seid meine Zuwendung. Seid mein Balsam für eine verletzte Welt. Und mal ganz ehrlich, das ehrt uns unfassbar. Es gibt uns in einer unfassbaren Art und Weise Würde, Identität. Mich berührt das. Noch zwei Punkte. Der eine ganz kurz und ohne Bibelstelle, weil das irgendwie so ein ganz einfaches ist. Tatsächlich glauben wir Christen, weil das Bild ist, das uns in der Bibel vom ersten Tag an gemalt ist, tatsächlich glauben wir Christen, dass Sex in eine lebenslang gelebte treue Ehe reingehört. Da gehört sie hin und woanders nicht. Da gehört sie reichlich hin und woanders gar nicht. Unterm Strich kommt dann immer noch mehr bei raus. Da gibt es sogar Statistiken drüber, dass monogam treu verheiratete Menschen mehr Sex haben als Leute, die das nicht sind. Für alle, die Angst haben, dass wir irgendwie an dieser Stelle falsche Enthaltsamkeiten lehren. Auch was das angeht, glaube ich, bewegt sich die Gesellschaft immer mehr in eine Ecke rein, die für die Gesellschaft selber zur Herausforderung wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die ein Konzept leben, das wirklich gut ist für Menschen. Denn dafür sind wir gebaut. Dafür sind wir konstruiert, dass wir entweder keine Sexualität leben oder Sexualität in einem Vertrauensverhältnis, das während meiner ganzen Lebenszeit nicht erschüttert wird. Und ein letztes, und ich glaube, auch an dieser Stelle haben wir eine Herausforderung, die größer geworden ist über die Jahre, die irgendwie immer schon existierte, aber die über die Jahre noch mal stärker geworden ist und ich denke deswegen auch wahrscheinlich die nächsten Jahre uns noch viel mehr beschäftigen wird, nämlich Jesus allein. Ich nehme als eine Stelle aus den Evangelien, aus der Lebensgeschichte Jesu, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 12, 11 und 12. Er kam in seine eigene Schöpfung, Jesus kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die ganze Schöpfung dreht sich um Jesus. Die Welt dreht sich um Jesus. Sie kommt von ihm und geht auf ihn zu. Und wir kommen da nicht von weg, zu sagen, ohne Jesus wirst du das Ziel deines Lebens nicht erreichen. Keine Chance. Als Gott den Pfeil deines Lebens abgeschossen hat, da hat er auf Jesus gezielt. Und wenn du nicht auf Jesus zugehst, dann verpasst du deinen Lebensweg. Und ich glaube, auch an dieser Stelle wird Christsein im 21. Jahrhundert nochmal enorm gefordert sein, zu stehen tatsächlich für einen massiven Absolutheitsanspruch. Jesus allein. Gepaart mit einer unfassbaren Toleranz. Ich habe jetzt gerade ganz frisch gelernt, das wusste ich nicht, also eigentlich bin ich mit Kirchengeschichte gut bewandert, habe aber ein spannendes Buch angefangen zu lesen, habe jetzt gerade ganz frisch gelernt, dass die Kirche in den ersten 1000 Jahren, also zu Zeiten der absoluten katholischen Hochkirche, so Beginn des Mittelalters, in den ersten 1000 Jahren nie einen Andersgläubigen getötet hat aufgrund von Andersgläubigkeit. Es gibt Texte bei den alten Kirchenvätern, die mir nie beigebracht worden sind. Immer hat man mir beigebracht, dass die böse Kirche die bösen Leute verfolgt. Es gibt Texte, wo Kirchenväter leidenschaftlich dafür kämpfen, dass Andersgläubige nicht getötet werden. Es gibt eine Geschichte, da dachte ich, ich lese nicht richtig. Da hat ein Kaiser einen Ketzer, jemand, der falsch über den Glauben gelehrt hat, hat einen Kaiser diesen Ketzer töten wollen. Und daraufhin hat der Papst in Rom hat das mitbekommen und hat einen Gesandten dahin geschickt und hat gesagt, das machst du bitte nicht, das tun wir nicht. Wir töten keine Ketzer. Und dann ist dieser Gesandte wieder gegangen und der Kaiser hat gesagt, ach komm, Kopf ab. Na? So, und hat ihn getötet, diesen Ketzer. Und es waren ein paar Bischöfe dabei. Wo Kaiser sind, sind immer ein paar Bischöfe gewesen. Als Antwort hat der Papst alle diese Bischöfe exkommuniziert, rausgeschmissen aus der Kirche. Er sagt, wie könnt ihr als Gottesleute bei so einer Sache dabei sein? Undenkbar. Also, ne, wir reden von einem Absolutheitsanspruch, Jesus allein, der auf der anderen Seite darum kämpft, dass jeder denken und glauben kann, was er will. Am Ende richtet Gott, ganz einfach. Meine Frage heute an euch ist, bevor ich jetzt gleich bete, willst du Gott ehren mit deinem Leben? Willst du Gott ehren mit deinem Leben? Ich glaube, dass manche von uns schon gut darauf geantwortet haben, dass Gott ein Retter ist und sich ihm zugewandt haben. Ich würde in meiner eigenen Biografie sagen, es hat Zeiten gegeben, da habe ich dann irgendwann mal realisiert, die ganze Geschichte mit Jesus hat irgendwie auch was mit Sünde zu tun oder Sünde lassen, muss man da ja sagen an der Stelle. Aber da war ich schon 2 Jahre als Christ irgendwie unterwegs. Und ich glaube, dass es manchen von uns so geht, dass wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben, aber vielleicht nicht alle Entscheidungen getroffen haben. Und die eine Entscheidung, die ich dir heute vorlegen möchte, ist, willst du Gott Ehre machen mit deinem Leben? Willst du ihm dienen? Was das konkret für dich persönlich heißt, das machst du mit deinem Gott aus. Du kannst dir Impulse holen, du kannst dir Ideen holen, du kannst rechts und links gucken, wie machen das denn andere Christen. Aber am Ende des Tages geht es nur darum, dass du, ich sage es jetzt mal so ein bisschen schmalzig, deinem Jesus folgst. Dass du ihm wirklich folgst. Dass du tust, was er dir sagt. Willst du deinem Gott Ehre machen? Willst du ihm dienen? Wir machen das jetzt gleich so, dass so die Leute, die normalerweise bei uns aufgefordert sind, das Abendmahl mit auszuteilen, seid doch bitte hier vorne, dass Leute zu euch kommen können, dass ihr das auch sichtbar macht und sagt, ja, ich will. Ich will meinem Gott Ehre machen. Ich will meinem Gott dienen. Dann kommt nach vorne und lasst euch segnen. Wir wissen, dass das in Schwachheit passiert. Wir wissen, dass wir hier Entscheidungen treffen, bei denen wir selber so ein bisschen erschrocken sind, weil wir nicht wissen, ob wir das auch abgedeckt kriegen mit unserem Leben. Aber wenn wir beim Heiraten sagen, ja, ich will, lieben, ehren, achten, bis das der Tod entscheidet, dann wissen alle erwachsenen Leute, dass das auch schwankend gelebt wird. Ich werde jetzt mit uns beten und danach fordere ich euch auf, nach vorne zu kommen, wenn ihr Gott antworten wollt. Jesus, du allein, du Herr der Herren, du König der Könige, mein Heiland, du Herr der Welt, dich beten wir an. Wir wollen dich jetzt bitten, dass wir an deiner Hand lernen, dir zu dienen, dich zu ehren, mit dem, was wir tun, mit dem, was von uns ausgeht, mit den Werten, die wir leben. Jesus, wir bitten dich, hilf uns, dass wir nicht christlich sind. Hilf uns, dass wir an dir dran sind, dass wir dir folgen. Hilf uns in die Zukunft, die nur du kennst. Hilf uns, dass unser Christsein eine starke Pflanzung ist im 21. Jahrhundert. Ein Baum, der tief wurzelt und viel Frucht bringt. Ein Bau mit stabilem Fundament und mit viel Raum für viel Liebe. Erbarm dich über uns. Wir bringen dir unser Herz und wir bitten dich, mach mit uns, was du willst. Leite uns. Dir soll unser Leben gehören.